Matthäus Evangelium Kapitel 6, die Verse 5 bis 15. Vom Beten. Das Vaterunser. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in deinen Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird's dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern, wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergibt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergibt, so wird euer Vater eure Verfehlung auch nicht vergeben. Liebe Hörerin und lieber Hörer, als ich konfirmand war, also in grauer Vorzeit, mussten wir vieles auswendig lernen. Luthers kleinen Katechismus ganz. Das Glaubenbekenntnis, etliche Kirchenlieder mit sämtlichen Strophen und natürlich auch das Vaterunser. Das hat sich längst geändert, aber jedenfalls das Vaterunser kennen wir noch alle. Ist dann nicht eine Predigt über Vater unser ganz überflüssig? Ganz im Gegenteil. Über Worte, die uns so vertraut sind, denken wir oft gar nicht mehr nach. Man spricht die Worte allzu leicht, nur noch gewohnheitsmäßig vor sich hin und ist in Gefahr, gar nicht recht bei der Sache zu sein. Ich will mich selbst da nicht ausschließen. Aber das ist genau, was Jesus gemeint hat, wenn er sagt, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden. Freilich ist unsere Lage heute völlig anders als zu der Zeit, da Jesus das Vaterunser formulierte und es seinen Jüngern vorsprach. Damals waren Gebete für die Menschen noch selbstverständlicher Bestandteil ihres Lebens. Es gab sogar Leute, wie wir eben gehört haben, die an den Straßenecken standen und laut beteten, damit alle Welt sah und hörte, wie fromm sie waren. Auf uns, Menschen des 21. Jahrhunderts, wirkt das geradezu peinlich. Aber Jesus hat das noch erlebt und fand es abstoßend. Deshalb sagt er, wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer und schließ die Tür hinter dir zu, damit du allein vor deinem Gott stehst. Wir empfinden das heute eher umgekehrt. Für die meisten Menschen, die überhaupt noch beten, ist das eine rein private Sache. Nicht weniger denken sogar, Beten sei im Grunde bloß ein Selbstgespräch, weil ihnen die Beziehung zu Gott verloren gegangen ist. Es kann freilich passieren, dass es einen Todkranken, der kein Christ ist, hilft, wenn die Krankenhauspastorin oder der Pastor mit ihm betet. Ja, es kann sogar sein, dass ein fröhlicher Heide als Angehöriger einer Taufgesellschaft durch den Gottesdienst zum Beten zurückfindet. Aber ist das dann noch das Gebet dieses einzelnen Menschen zu Gott, wie es Jesus so streng gefordert hat? Das ist sicher eine falsche Frage. Jesus hätte sicher nichts gegen die gemeinsamen Gebete unserer christlichen Gemeinde. Er hat ja auch damals das gemeinsame Gebet in der Synagoge nicht verurteilt. Gemeinschaft gehört zum Menschensein. Und darum bezieht unser Verhältnis zu Gott die menschliche Gemeinschaft ein. Dennoch stehe ich letztlich allein vor Gott, selbst wenn ich mit anderen zusammen bete. Denn meine persönliche Verantwortung vor Gott für mein Leben kann ich nicht auf die Gemeinde abwälzen. Er ist der Allmächtige. Ich bin ihn Rechenschaft schuldig. Das kann mir niemand abnehmen. Deshalb ist das Gebet eine ernste Sache. Es darf nicht zu bloßen Routine werden, sondern verlangt die ganze innere Sammlung, ganz gleich, ob ich es zu Hause für mich spreche oder heute Morgen hier im Gottesdienst. Das haben die Menschen damals durchaus gewusst und oder konnten es jedenfalls wissen. Die Gebete, die in der Synagoge gesprochen wurden und bis heute gesprochen werden, zeigen das. Und Jesus knüpft im Vaterunser an Formulierungen solcher alten jüdischen Gebete an. Diese sind geprägt von tiefer Ehrfurcht und Scheu vor dem heiligen Gott. Und das empfand Jesu genauso. Erst vor diesem Hintergrund verstehen wir, was die Anrede bedeutet, mit der Jesus sein Gebet anfängt. Vater unser, der heilige, unabbare Gott ist unser lieber Vater. Das ist ein Kontrast, in der dieser Schärfer neu war. Er bestimmt das Vater unser von Anfang bis Ende. Und das Wissen, das müssen wir uns heute erst wieder klar machen. Für uns ist diese vertrauliche Anrede so gewohnt, dass sie manche Christen dazu verleitet, Gott ganz lässig wie ihren eigenen Papa oder Mutter anzureden. Gott ist zugleich in seiner Liebe noch näher als selbst der vertraueste Mensch. So hat Jesus das gemeint. Das ist der Grundzug dieses Gebets. Wer es bewusst und konzentriert spricht, der fällt Gott nicht mit lauter Bitten ins Haus, wie es manches unserer persönlichen Gebete tut, besonders in Notlagen. Dieses Gebet, Vater unser, das ist kein Gebettel. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wenn ich so spreche, dann stelle ich meine kleinen und großen Wünsche in die zweite Reihe. Ich stelle es Gott anheim, wie er damit verfahren will. Viele Menschen haben gefragt, wieso man so etwas überhaupt ausspricht. Gottes Name ist doch sowieso schon heilig. Und sein Wille geschieht auch ohne, dass wir ihn dazu auffordern. Aber hinter diesem Einwand steckt ein Missverständnis. Wer so redet, der geht davon aus, dass wir Menschen Gottes Handeln als Zuschauer beobachten. Gott aber hat keine Zuschauer. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das heißt, er soll geschehen durch uns, die wir zu ihm beten. Wer sich dem heiligen Willen ausliefert, der sieht sich zugleich diesem Willen verpflichtet. Der kann nicht anders, als diese unglaublichen Forderungen auf sich zu beziehen, wie liebt eure Feinde oder segnet die euch verfluchten. Dass wir denen nicht aus eigener Kraft gerecht werden, das ist klar. Aber wir bitten Gott, er möge unsere selbstverantwortliche Aktivität in seinen Willen einbinden, uns zu Handlagen seiner Liebe machen. Dann, das ist allein, ist recht verstandene menschliche Freiheit. Die verdanken wir Gott, nicht uns selbst. Derselbe Gedanke, etwas anders ausgedrückt. Wenn ich beim Beten zuerst und zuletzt an das denke, was ich mir von Gott wünsche, dann rede ich nur und lasse Gott gar nicht zu Wort kommen. Alles dreht sich um mich. Das ist das Gegenteil des Glaubens an Gott. Und das Vaterunser dreht die Sache um. Hier dreht sich alles um Gott und seinen Willen. Nicht ich führe das große Wort, sondern ich mache Gottes Wort an mich Platz. Das fällt mir oft schwer. Nach diesem ersten Teil folgen im zweiten dann die Bitten, die sich auf uns beziehen. Es ist also nicht so, wie manche Evangelistendenker gemeint haben, dass uns nach Jesus eigentlich nur noch der Dank Gottes gegenüber übrig bleibt. Nein, wir brauchen unsere Bitten nicht zu unterdrücken. Das wäre unnatürlich. Aber wir werden Gott nicht um Dinge bitten, die wir selbst besorgen können, etwa weil wir zu bequem sind. Und vor allem bleibt immer das Vorzeichen: Dein Wille geschehe. Die erste Bitte dieser zweiten Reihe gilt dem täglichen Brot, wie Martin Luther übersetzt. Und da geht es also um das normale tägliche Lebens. Wie die neuere Auslegung gezeigt hat, müsste es eigentlich heißen, gib uns das Brot für den morgigen Tag. Damit sind wir in die Gesellschaft des alten Israels versetzt, in der es viele arme Menschen gab, die nicht wussten, wie sie dem nächsten Tag überstehen sollten. Wir alle brauchen nur an die Wirtschaftskrise zu denken, die uns jetzt wegen des Coronavirus ins Haus steht, oder an die Klimaveränderung mit immer mehr Dürre, Sommern und entsprechend schlechten Ernten. Auch hier denkt Jesus sich Gott nicht als den Herrn eines Schlaraffenlandes, in dem einen die gebratenen Tauben in den Mund fliegen. Auch hier ist die menschliche Arbeit in die Bitte um das Brot mit einbezogen. Für uns heute gehört die Bitte um Bewahrung vor Arbeitslosigkeit dazu. Bei allem sind wir uns aber darüber im Klaren, dass jede menschliche Arbeit ohne den Segen Gottes vergeblich ist. Und dann folgt eine Bitte, die sich auf die Grundorientierung unseres ganzen Lebens bezieht. Vergib uns unsere Schuld. Damit meint Jesus in erster Linie die Schuld, unser Leben nicht dem Willen Gottes anheimzustellen, sondern um uns selbst zu rotieren. Von solcher Selbstbezogenheit sind aber unsere Mitmenschen automatisch mit betroffen. Und darum fügt Jesus sofort die Vergebung der Menschen untereinander zu. Wir werden Gottes Vergebung nicht gerecht, wenn wir uns darin gemütlich einwickeln und sie für uns genießen. Wir erfassen sie erst richtig, wenn sie in uns zur Vergebung gegenüber einem Menschen wird, der uns Unrecht getan hat. Und schließlich die rätselhafte Bitte. Führe uns nicht in Versuchung. Kann man sich das überhaupt vorstellen, dass mich Gott in Versuchung führt? Legt er mir etwa Fallstricke, um mich dann verurteilen zu können, wenn ich darüber stolpere? Gewiss nicht. Hier ist gemeint, Gott, lass mich nicht in Versuchung geraten, ganz besonders nicht in die Versuchung der Eigenmächtigkeit. Und Jesus dürfte dabei auch an seine eigene Versuchung gedacht haben. Dann den Schluss. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ohne Ausübung von Macht lassen sich auch positive Veränderungen der Gesellschaft nicht durchsetzen. Aber unsere Macht muss sich an der Macht Gottes orientieren, wenn sie nicht die Menschen ins Verderben führen will. Der letzte Maßstab auch für unser öffentliches Handeln soll nicht unsere Karriere sein, sondern die Liebe Gottes zu uns Menschen, die er uns in Jesus nahegebracht hat. Und so Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesu Christus, der sich selbst für unseren Sünden dahingegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters. Bleiben Sie gesund und behütet. Amen. Thank you.